Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Banking Information System.
Hallo.
Ja, genau. Letzte Mal habe ich dich gar nicht, dir gar nicht erlaubt, dich noch vorzustellen, oder? Hallo.
Ich bin auch da.
Ich dachte mir so, also nach 20 Minuten oder so stellst du die nächste Frage. Okay, aber genau, wir sind wieder beim Guest Recap. Wir hatten gerade das Gespräch mit Caroline Ketting. Und jetzt, bevor wir aber beginnen, Nick, du hast mich letztes Mal gefragt wegen Edona, wegen diesen Citizen Developers und ob es in meinem Bereich auch irgendwie etwas gibt, einen Begriff, den ich nicht toll finde. Und ich habe darüber geantwortet, ja, okay, Algorithmic Control und so. Aber eigentlich, ich habe sogar noch erwähnt, eigentlich ist der Begriff Online Labor Platform, der stört mich so extrem. Mhm. Und zwar irgendwie, weil ich den schon so oft benutze, ist mir das irgendwie gar nicht mehr bewusst. Aber als ich den das erste Mal gelesen habe, Online-Labor-Plattform, dachte ich so, ja, das ist eine Arbeitsmarktvermittlungsplattform, oder? Arbeitgebende und Arbeitnehmende treffen sich darauf, bla bla bla. Und ich war beim ECIS Doctoral Consortium und dort habe ich das meiner Zimmernachbarin, da habe ich diesen Begriff, habe ich ihr gesagt und ich so, hey, was stellst du dir darunter vor? Und sie so, ja, das gleiche eben, so Jobvermittlung, bla bla bla. Aber eigentlich wird ja damit gemeint, so TaskRabbit, Uber, also diese, ja, man bietet schon, eben, es ist, eigentlich stimmt es ja schon, aber niemand würde beim Begriff Online-Labor-Plattform, wenn er das erste Mal hört, gleich an Uber denken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es, ein Stück weit stimmt es ja schon, weil Uber-Fahrer bieten ihre Services an und Kunden oder so, Gäste oder so, die nehmen das in Anspruch und es ist eine Plattform, es vermittelt zwischen den beiden, aber irgendwie doch nicht. Und jetzt hast du mir gesagt letztes Mal, hey, digitale Ethik finde ich eigentlich auch nicht so ein guter Begriff. Warum?
Weil es halt wieder so ein Hype-Thema ist, in dem Sinne, dass heute, zumindest in der BWL, ist ja alles digital. Also wir haben Digital Business, wir haben Digital Platforms und all diesen Quatsch. Und eigentlich, was man macht, ist eigentlich Unternehmensethik. Vielleicht noch mit einem etwas spezifischeren Fokus Techno-Unternehmensethik von mir aus. Aber wenn sowieso alles Digital Business ist, dann muss ich auch nicht mehr digitale Ethik sagen, kann ich einfach Unternehmensethik sagen. Und da fängt es an. Und dann ist der Begriff halt wirklich sehr, sehr breit einerseits, andererseits aber auch wieder unnötig einschränkend. Die Frage dann ist, ja, wie wichtig ist dann das Verhalten der Angestellten beispielsweise? Fällt das dann auch in die digitale Ethik oder geht es dann nur um die Technologiesysteme und so weiter und so fort? Also ich mag einfach den Begriff auch nicht so. Mhm. Hat einfach alles und nichts ist. Die eierlegende Wollmilchsau.
Okay, was ist damit?
Ich hoffe, Tatjana hat mir ja bei der letzten Recap-Folge gesagt, dass meine Redewendungen niemand versteht. Aber ich hoffe,
was war es da? Vögelein stirb, friss oder stirb?
Genau, aber das gibt es doch im Deutschen auch. Vögelein friss oder stirb. Ich schaue das jetzt gleich nach.
Ich benutze sehr viele Redewendungen, aber diese benutze ich nie. Ja, was ist dann mit Corporate Social Responsibility?
Ach, der Begriff ist noch viel schlimmer. Nein, noch schlimmer. Und das tut mir jetzt leid für die CDR-Leute, weil ich mag die CDR-Leute sehr. Das sind alles tolle Forschende. Aber der Begriff Corporate Digital Responsibility, der ist noch viel schlimmer als Corporate Social Responsibility, weil dann fängt es an mit den Abgrenzungen. Weil dann haben wir auch noch ESG, also Environment, Social und Governance. Und ESG ist dann eigentlich das, was klassischerweise von Ratingagenturen bewertet wird, was anders gesagt börsenrelevant ist, dann haben wir Corporate Social Responsibility, dann haben wir Corporate Digital Responsibility, dann haben wir Digital Ethics, AI Ethics, Data Ethics. Jedes Unternehmen macht selber irgendwas und häufig ist dann auch so, der CDR-Verantwortliche, also Digital Responsibility, ist gleichzeitig auch der CSR-Verantwortliche oder der ESG-Verantwortliche und so weiter. Ist einfach ein Wirrwarr und wirklich gewonnen haben wir damit gar nichts. Und das ist das Problem.
Das ist das Problem, okay.
Aber, ja. Tatjana, wir machen ja jetzt ein Recap.
Ja, genau. Und ich wollte einfach das noch einspielen, weil ich irgendwie letztes Mal so frech dich übergangen habe zu digitaler Ethik.
das ist völlig in Ordnung. Ich habe ja ansonsten genug geredet, wie mir gesagt wurde von meiner.
Ja, aber das war ja nicht in der letzten, sondern in der vorletzten oder so. In irgendeiner Folge rede ich fast nichts. Aber ja, genau. Also, wie war dein Eindruck von Caroline?
Nein, ich habe eine Frage für dich, damit du reden kannst. Ja. Nein, mich würde wahnsinnig interessieren, du stehst ja jetzt vor dieser Situation, mit der wir uns im Gespräch mit Caroline beschäftigt haben. Dass man irgendwann jetzt diesen Übertritt macht und es geht jetzt darum, eine Stelle zu finden nach dem Doktorat. Mhm. Was nimmst du für dich und für deine Jobsuche, sei es jetzt im akademischen oder im Industriebereich oder im Praxisbereich, mit für dich? Was sind so die Dinge, die du jetzt in diesem Gespräch noch einmal herausgehört hast, wo du merkst, okay, auf das muss ich achten?
Ja, also es sind viele Dinge, die halt einfach aufgrund von meinem Doktorat, ich bin jetzt schon so lange wieder weg vom Arbeitsmarkt, dass man halt einfach gewisse Dinge vergisst. Also nicht vergessen in dem Sinn, dass man es nicht machen wird, aber dass man irgendwie einfach den Fokus wieder irgendwie verloren hatte, dass man eben sich mit dem Unternehmen auseinandersetzt, dass es auch ein Fit von beiden Seiten ist. Das war jetzt nicht so prominent im Gespräch, aber ich finde halt schon jetzt, ob es an der Uni ist oder in der Privatwirtschaft, also sie müssen ja auch zu mir passen und das ist ja das, was wir das letzte Mal auch besprochen hatten im Unibetrieb ist das halt erste Stelle, da gehst du unten durch, die musst du jetzt halt einfach nehmen und danach schaust du oder weiter. Und ja, ich weiß nicht, ob ich irgendwie dafür nicht zu alt bin, also weißt du, haha, zu alt, aber ist irgendwie so. Oder ich weiß nicht, haben wir das mal im Podcast besprochen oder war das so off-air, so quasi mit diesem Begriff Nachwuchswissenschaftler. Oder? Mhm. Wir sind alle Mitte 30 und man nennt uns Nachwuchs, so what the fuck eigentlich.
Und der Nachwuchs beginnt dann eigentlich auch erst nach dem Doktorat. Euch auch sagen muss, also du hast schon die höchstmögliche Ausbildungsstufe erreicht, die es gibt und dann bist du im Nachwuchs. Ja, vielen Dank auch.
Ja, also einfach so das Herabsetzen oder mit diesen Ausdrücken, Begriffen. Aber ich verstehe natürlich schon, woher es kommt, oder? Aber es ist irgendwie noch so. Deshalb ist ja auch diese Diskrepanz, dass man mit dem Doktorat dann auf den Arbeitsmarkt geht und eigentlich nur Publikationen oder so auflistet oder eigentlich diese Transferable Skills gar nicht als wichtig erachtet. Das ist ja Teil vom System.
Ja, das fand ich beim Gespräch jetzt auch so spannend, wieder das zu hören hat. Auch diese ein Stück weit auch Geringschätzung der Fähigkeiten, die eigentlich in einem, ich sage das bewusst in Anführungszeichen, normalen Job wahnsinnig wichtig sind und die halt einfach nicht der Messgröße, da sind wir wieder bei der Messgröße, aber eigentlich bei der akademischen Karriere nicht gemessen werden, aber eigentlich wahnsinnig wertvoll sind. Und das ist das Lustige, ich würde behaupten, dass das für die meisten akademischen Karrieren dann auch wieder Faktoren sind, die zum Erfolg führen. Wer gut Projekte managt, hat auch die Möglichkeit, besser zu forschen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da keine große, starke Korrelation gibt.
Ja, voll. Was ich auch wiederum spannend fand, das kam jetzt halt ganz am Schluss, aber dass die sagte, okay, man muss 60-70% der Stellenanzeige eigentlich erfüllen. Und ich glaube, das ist ja auch so, also wie ich das jetzt so nachverfolgt habe, ein Frauending, oder? Dass Frauen sich tendenziell eher auf Stellen bewerben, wo sie 100% qualifiziert sind, Männer wiederum nicht. Also das ist ja Generalisierung, extrem, aber genau, das hat mir halt auch wieder bestätigt, okay, man soll ein bisschen Risiko halt auch eingehen.
Ja, und ich finde, der Punkt ist schon wichtig, dass man nur dann auch konkrete Entwicklungsmöglichkeiten hat eigentlich innerhalb der Stelle. Weil wenn du alles erfüllst, dass du dich dann relativ schnell halt auch langweilen wirst.
Ja, voll. Aber das ist ja eigentlich auch genau das. Das hatte ich mal besprochen mit einem Ex-Chef von mir, dass eigentlich nach so eineinhalb Jahren, zwei Jahren ist der Mitarbeiter voll eingearbeitet. Zu diesem Zeitpunkt ist er wie am wertvollsten für die Arbeitgebenden, weil er dir keine Kosten in dem Sinn generiert. Aber für die Mitarbeitenden selber ist das eigentlich genau der Punkt, wo es langweilig wird, wo man sich weiterentwickeln wird und so diese Diskrepanz, oder? Eigentlich ist es so wieder der billigste Zeitpunkt für den Arbeitgeber, weil er eben da keine Kosten mehr hat, eingearbeitet alles, man kann alles schmeißen, aber für den Mitarbeiter dann langweilig und man orientiert sich neu.
Oh ja, das stimmt. Was ich auch ganz spannend fand, ist jetzt, was Caroline gesagt hat, von wegen der Vorbereitung auf die Gespräche und halt weniger so dieses Textbook, ja, ich habe mir jetzt die Unternehmenskommunikation und den Bericht an die Aktionäre durchgelesen, sondern einerseits, ich habe Interesse an diesem Unternehmen, dass ich das ein Stück weit demonstrieren kann, aber dann auch, dass man fragt. Mhm. Weil das vergisst man so schnell, glaube ich. So, ja, für mich ist alles einigermaßen klar, aber man muss das auch ein Stück weit künstlich dann halt demonstrieren wollen, halt mit Nachfragen.
Ja, aber das ist ja eigentlich genau das. Also ich weiß, ich bin in Vorstellungsgesprächen tendenziell nervös und deshalb nehme ich mir ja auch immer so eine Mappe und so mit dem Blog und dort schreibe ich mir eigentlich die Fragen auf. Also das ist so meine Vorbereitung. Und ich hatte mal so ein Coaching, so ein Vorstellungsgesprächscoaching und die sagten mir dort, man soll die Fragen auf dem Notizblock wie abstreichen. Also abhaken, damit das Gegenüber auch sieht, ah, okay, diese Frage wurde beantwortet, diese nicht. Also dann sieht man auch den Effort, nicht nur, dass man jetzt das hört, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und bezüglich der Nervosität, ich glaube, die ist auch gut, weil ich hatte persönlich die Erfahrung in einem Vorstellungsgespräch, das war das zweite Gespräch und das war dann vor Ort, das erste war online und dann waren wir zuerst noch ein Tee trinken in der Kantine des Unternehmens. Und das war sehr schön, das war halt so Smalltalk, bla bla bla. War sehr angenehm von der Atmosphäre her, aber ich war dann im Gespräch selbst eigentlich zu entspannt aus meiner Sicht. Mhm. Ich war dann nicht mehr, weißt du, auf diesem Adrenalin-Level, den du eigentlich auch brauchst, um wirklich auf Zack zu sein, ein Stück weit.
Ja, wenn man dann so schnell antwortet und irgendwie, ja, okay. Hatte ich jetzt irgendwie noch nie, also oder ich mag mich nicht erinnern, genau. Aber was ich eben auch noch spannend fand, also gerade manchmal, also ist ja Fakt, manchmal hat man ein Tief im Doktorat, vielleicht auch mehr als eines. Ich war auch Mittagessen mit einem Kollegen an der Uni und der hat mich auch gefragt, hey, wann war so der erste Zeitpunkt, wo du kündigen wolltest. Und also irgendwie, so ja. Und da haben wir darüber gesprochen. Ja, nee, bei mir war es so nach einem Jahr oder so. Irgendwie, das war so der erste Zeitpunkt. Und da ging ich auch auf Stellensuche und so. Und mir, also weißt du, das ist ja nichts Schlechtes. Mir hilft das manchmal auch. Dann sehe ich so, hey, was gibt es überhaupt alles auf dem Markt? Ah, okay, das, was ich habe, ist immer noch besser wie alles. Also weißt du, was draußen ist. Es ist halt einfach so. Aber genau so dieses Durchhalten, sich wieder aus dem Tief rauskämpfen und diese Selbstmotivation oder wenn man jetzt gerade so ein Buzzword droppen will, diese Resilienz, oder die da alle Arbeitgeber suchen. Oder? Ja, ich fand das auch noch spannend, dass sie das wiederum betont hat.
Ja, und was ich eigentlich am spannendsten fand fast, war, als sie gesagt hat, wenn sie eine Projektmanagement-Stelle ausgeschrieben hat, dann will sie auch eine Projektmanagerin vor sich haben im Vorstellungsgespräch. Weil ich glaube, das geht so oft vergessen, weil man ist, ja, ich habe das studiert und das gemacht und hier habe ich gearbeitet. Aber eigentlich ist das denen egal, weil, wie sie gesagt hat, das haben sie ja gesehen. Sie wollen dann wirklich hören und also den Fehler habe ich bestimmt auch zig Male gemacht.
Ja, aber ehrlich gesagt, ich hatte jetzt auch Vorstellungsgespräche und manchmal ist so diese Einstiegsfrage, die ist gar nicht so schlecht, weil klar, jetzt bei mir waren es irgendwie nur 4 Vorstellungsgespräche, aber manchmal bist du dir doch nicht mehr sicher, wer vor dir ist und hat jetzt diese Person dort im Ausland studiert oder hat die das gemacht. Deshalb finde ich es eigentlich noch ganz gut so einfach, Zusammenfassung nochmals, ich habe diese Person vor mir, natürlich, ich meine, wenn du dir Zeit nimmst und dich vorbereitest, das ist alles gut und recht, aber gerade wenn du so Nachmittag hast mit vielen Vorstellungsgesprächen, dann fließt doch das alles ein bisschen ineinander rein und du bist eigentlich froh, mal wieder ja, einfach eine kleine Zusammenfassung zu haben.
Ja, da stimme ich dir zu. Und um das noch zu verstärken eigentlich, das war jetzt natürlich von Caroline aus Recruiter-Sicht, aber meine Erfahrung war jetzt, bei den meisten Vorstellungsgesprächen waren die Recruiter dann gar nicht anwesend. Also es war dann häufig so, gerade bei den großen Unternehmen, das waren dann die Fach- oder Führungsverantwortlichen Personen, die anwesend waren oder noch jemand vom Team. Aber vom HR war häufig gar niemand mit dabei bei den Gesprächen, lustigerweise.
Also ich hatte eben schon beides. Ich hatte schon das erste Gespräch nur mit HR, einer Person. Ich hatte das zweite Gespräch, also das erste Gespräch mit der Linie, das zweite Gespräch mit dem HR. Also ich hatte schon jede Kombination, würde ich mal sagen. Manchmal war es auch so, ja, die Linie wollte mich und dann war das HR-Gespräch nur noch so pro forma, so, ja, das sind deine Benefits, das ist eben Lohn, das ist so, bla bla bla. Also ja, ich hatte irgendwie schon alles. Ich glaube, da kommt es wirklich aufs Unternehmen drauf an. Vielleicht auch auf die Größe, oder? Weil ich denke, so extra Gespräch mit HR und so, das ist wahrscheinlich eher bei großen Unternehmen der Fall.
Aber lustigerweise jetzt gerade auch bei Großunternehmen, also Großunternehmen, ich meine jetzt wirklich so 50.000 plus Mitarbeitende, was in der Schweiz ein Großunternehmen ist. Alle anderen dürfen jetzt lachen.
Du, hallo, aber ist nicht die Definition 250?
Großunternehmen.
Oder 2500 Mitarbeiter, irgendwie so.
Das ist ein Großunternehmen.
Ich weiß doch nicht mehr.
Ach du meine Güte.
Warte, ich muss schnell schauen. Ich erzähle wahrscheinlich einen Scheiß. Aber ja, mach mal deinen Punkt, ich google schnell.
Ja, den Punkt, den ich einfach machen wollte, ist, also gerade auch bei Großunternehmen hatte ich jetzt, oder das, was hier als Großunternehmen gilt, hatte ich auch diese Erfahrung gemacht, dass das HR gar nicht direkt involviert war, sondern das war wirklich eigentlich die Linie.
Also 500 Mitarbeitende oder mehr habe ich jetzt gerade gefunden. Ich dachte wirklich, so KMU ist doch bis 250. Aber ja, hey.
Kann gut sein.
Also du bist eben noch schnell. Also
ab 2000 Mitarbeitende ist doch kein Großunternehmen.
Nee, 500. Das wäre doch hin. 500.
Ja, aber 500 sowieso.
Ja, nicht. Ich weiß. Ich fand, also als ich die Definition im Studium lernen musste und offensichtlich nicht auswendig gelernt habe, dachte ich mir auch so, ja, man ist ja mega schnell ein Großunternehmen. Aber ja, item.
Aber gut, ja.
Ist ja, genau. Ist ja gut. Was fand ich noch spannend? Ja, natürlich, was man wann fragt. Also ob jetzt im ersten oder im zweiten Gespräch. Das fand ich gut zu wissen oder nochmals bestätigt zu bekommen. Auch, dass man sein eigenes Netzwerk ein bisschen anzapfen soll. Und so auf Coffee-Dates oder wie auch immer geht, einfach oder eben mal schauen, ah, okay, wer ist dann dort sonst noch beschäftigt bei diesem Unternehmen? Das ist auch immer cool. Und natürlich immer nach dem Doktorat ist halt die Frage, wo will man hin? Also, dass man sich auch dort, wie sie sagt, die Zeit nimmt, ich weiß nicht. Mir ist irgendwie so ein Mindmap in den Sinn gekommen, aber es ist fast ein bisschen basic. Aber ja.
Ja. Und ich glaube, was gerade mit unseren Business-Abschlüssen quasi dann auch lohnenswert sein kann, sich einfach zu sagen, hey, dieses Unternehmen, da möchte ich eigentlich hin und die Stelle selbst, die ist mir vorerst gar nicht so wichtig, weil das hat ja Caroline auch gesagt, schlussendlich ist vielleicht auch einfach mal gut, eine Stelle zu bekommen und wenn halt das Unternehmen dann passt, intern hat man meistens ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten, als man die von extern hat.
Ja, aber ich finde, also ich weiß nicht, ich bin eben nicht so ganz sicher, weil ich habe irgendwie wie schon beides gehört. Ich habe gehört, dass es einfacher ist, von extern reinzukommen. Also vor allem mit reinkommen meine ich jetzt hier Lohnsprünge explizit. Also
das, ja, ja.
Das ist halt, also bei mir, als ich früher bei diesem Unternehmen gearbeitet habe, war es eigentlich gang und gäbe, ja, Tatjana, du musst extern gehen, wenn du einen höheren Lohn willst. Also ich war ja dort nie festangestellt. Aber genau, also die gingen dann zum Konkurrenten, kamen wieder zurück, ja.
Ja, aber ich meinte nicht das, sondern ich meinte beispielsweise, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt halt irgendeine Stelle und dann kann ich mich zu meiner Traumstelle hin entwickeln. Und dann, wenn ich schon, das war ja das Beispiel von Caroline, wenn ich schon im Qualitätsmanagement arbeite, ah, das war nach dem Gespräch, also wenn ich schon...
Ja. Wiederhol das also, noch schnell.
Ich glaube einfach, wenn man schon im Unternehmen ist, dann kann man sich ja zu einer Position hin entwickeln, einfacher als von außen, wo man eigentlich hin will. Und dann könnte man natürlich wechseln, weil es ist viel einfacher, wenn ich schon irgendwo, auch wenn das nur ein paar Monate sind, im Qualitätsmanagement gearbeitet habe, eine weitere Stelle bei einem anderen Unternehmen im Qualitätsmanagement zu finden, als direkt dort einzusteigen, wenn ich das noch nie gemacht habe.
Ja, das stimmt, das bestimmt.
Meine Überlegung.
Das stimmt bestimmt, aber was ich denke, ist halt, wenn du intern bist und intern wechseln willst, dann muss ja deine eigene Stelle besetzt werden. Und ich habe eben auch schon gehört, dass dann so Diskussionen entstanden sind, ja, wer macht jetzt eigentlich all das, was diese Person gemacht hat, was halt nicht unbedingt in der Stellenausschreibung war. Das sind halt einfach so Dinge, wenn diese Person dann intern wechselt. Aber ich stimme dir zu, wenn du natürlich im Unternehmen bist, wo du hin willst und irgendeine Position, meistens ist es ja so, dass das Organigramm gar nicht auf der Internetseite ist. Also wenn du intern schon bist, natürlich mit LinkedIn hat man dann einen Vorteil, aber wenn du intern schon bist, kennst du vielleicht auch diese Personen oder kommst schneller in Kontakt und kannst halt mit denen irgendwie sagen, hey, können wir uns mal austauschen, gehen wir Kaffee trinken, gehen wir Mittagessen so.
Ja, und die Vernetzung über die Unternehmen hinweg funktioniert dann meistens auch relativ gut. Also wenn du eine bestimmte Stelle hast, wo es jetzt, klar, es kommt auf die Position drauf an, vielleicht jetzt nicht für einen Product Owner, dass jedes Unternehmen hat, das halbwegs agil unterwegs ist, aber für viele Positionen sind ja diese Leute dann auch gut vernetzt mit den ähnlichen oder gleichen Abteilungen in anderen Unternehmen beispielsweise. Und da entwickelt sich dann auch ein Netzwerk, das dann für diese Weiterentwicklung später auch sicherlich nicht ganz schlecht ist.
Ja, ja, also sicher nicht schlecht, weil ja, eben dann für das, was ich gemeint habe, dass man dann Lohnsprünge macht, einfach auch so.
ihr seht schon, wo der Fokus liegt zwischen Tatjana und mir.
Ja, nein, aber weißt du, ich hatte auch vor ein paar Wochen hatte ich ein Gespräch, so wegen Academia oder nicht. Und dann meinte ich halt auch, also sorry, das geht vielleicht wieder in den letzten Recap rein, aber weißt du, Nick, du kennst ja unsere Situation, oder? Irgendwann will man ja auch, man hat jetzt so lange studiert, man hat sich den Arsch aufgerissen, man wird irgendwann mal die Lorbeeren ernten. Und sorry, ich finde meine Wohnung toll, aber irgendwann will ich auch mal aus dieser Wohnung raus und nicht immer in der gleichen Studiwohnung sein, wie schon seit 10 Jahren. Also weißt du, einfach, oder ich will mal irgendwie reisen gehen und irgendwie nicht ins billigste Hostel absteigen. Also nicht, dass das jetzt irgendwie, ich meine, ja, dass es jetzt eine Problematik wäre, aber es ist halt schon das Finanzielle, das finde ich auch entscheidend ist, wenn man so Mitte 30 ist.
Das ist so. Und große Sprünge macht man da tendenziell eher nicht. Außer dann für eine Professur, dann schaut es wieder anders aus. In der Schweiz. Im Ausland schon wieder eine andere Kiste. Aber das stimmt, ja, da stimme ich dir natürlich zu. Und das verstehe ich auch. Also geht ja mir genau gleich. Also das wollte ich auch gar nicht unterstellen.
Nein, aber ja, ja, ist schon so, dass man es da mal klar und deutlich hat. ja, also finanzielles ist das eine, aber eben, man muss halt auch realistisch sein in der heutigen Wirtschaft und so.
Genau. Was ich glaube, was ich echt wertvoll finde von Caroline. Und das klingt halt so nach so Basic Advice, aber ich glaube, der ist unglaublich wichtig, dieser Tipp auch von ihr. Das ganze Zeugs, Bewerben etc., das braucht unglaublich viel Zeit. Mhm. Und damit ist nicht das Schreiben oder Verfassen von Bewerbungsunterlagen spezifisch jetzt gemeint oder eines Lebenslaufs. Das braucht auch Zeit, aber irgendwann hat man das mal, dann kann man es anpassen. Aber auch dieser Akt, der Reflexion, ja, was kann ich überhaupt, was sind meine Fähigkeiten, was sind auch die Fähigkeiten, die ich mag an mir, in dem Sinne, mit denen ich mich in Zukunft auch beschäftigen möchte, wenn man so will, also wo ich auch weiter daran arbeiten will und idealerweise eine Stelle in diesem Bereich finden möchte. Und das braucht wahnsinnig viel Zeit, das braucht auch sehr viel Energie. Und das ist schon so, gerade während des Doktorats, und das habe ich auch viel zu wenig gemacht, das war 2 Monate nach Ende des Doktorats, das war mein erster Gedanke, Mensch, ich hätte mir viel mehr Zeit vorher nehmen sollen, weil ich dann erst gemerkt habe, okay, weil dann war ich so richtig an dem Punkt, okay, jetzt weiß ich, das und das nicht, hier eher weniger, das vielleicht, einfach weil ich dann diese Einordnung viel besser vornehmen konnte. Und vielleicht braucht das auch 1-2 Vorstellungsgespräche und so weiter, wo man auch merkt, ja, was fragen die überhaupt? Was interessiert die Leute überhaupt an der Stelle? Und das ist ganz lustig, was da manchmal rauskommt. Häufig Skills, also die Hard Skills, kein Thema. Oder nur so am Rande ganz kurz, okay, war jetzt meine Erfahrung. Sondern es ging viel eher, wie arbeitest du? Was ist dir bei der Arbeit wichtig? Wie stellst du dir die Arbeit hier bei uns im Team vor? Und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, das würde ich allen auch, oder würde ich gerne nochmal betonen wollen. Caroline hat das ja schon sehr ausführlich dargestellt. Aber es braucht Zeit, es braucht Energie und es lohnt sich, frühzeitig damit anzufangen. Mhm.
Vielleicht noch so eine Abschlussfrage. Was hättest du gerne gewusst, als du dich beworben hast?
Ich glaube, das habe ich ein Stück weit ja gesagt. Was ich mir nach wie vor wünschen würde, ist ein Stück weit mehr Transparenz von den Unternehmen. Wird man aber nicht ändern können, ist halt nach wie vor in vielen Bereichen ein Anbietermarkt. Und das andere, wie gesagt, ich glaube, mir meiner persönlichen Fähigkeiten besser bewusst zu sein. Weil ich nach wie vor diese Transferleistung schwierig finde, die in Worte zu fassen. Mhm. Zu sagen, weil ja, ich habe halt nicht in Projekten gearbeitet. Aber eigentlich, was ist eine Vorlesung anderes als, ja, von mir aus halt nicht ein Projekt, dann ist es halt ein Increment oder was auch immer agil da gerade en vogue ist. Aber nur um zu sagen, man hat ja trotzdem in diesen Strukturen eigentlich gearbeitet. Aber diese Transferleistung, irgendwie muss man die bewerkstelligen können. Und Caroline hat es ja schön gesagt, sie weiß dann häufig, wer was in welchen Semestern gemacht hat. Mhm. Aber das ist relativ egal. Und die Skills, die fehlen dann. Und den Fehler, den habe ich auch zu 100% bei fast allen Bewerbungen gemacht. Mhm. Weil mir auch dieses Bewusstsein gefehlt hat. Und ich glaube, das hätte mir extrem geholfen, wenn ich das schon gehabt hätte, vorgängig. Mhm.
Also mein akademischer CV ist ja auch, also ich finde den ganz schlimm, weil dort hab ich auch immer das Gefühl, mehr ist mehr. Oder man muss ganz viel, alles am besten. Und ich war eben auch mal so beim Recruiting-Training und dort hat eine irgendwas aus ihrem Lebenslauf rausgestrichen. Ich glaube, das war so irgendwie Gymnasium oder irgendwas, bla bla bla. Ich glaube, Bachelor sogar auch und hat nur den Master drin gelassen. Und dann habe ich war auch ein bisschen schockiert. Klar, weil bei mir dazumals war ich erst im Master und ich habe noch alles bis zur Primarschule aufgeschrieben. Aber sie meinte dann ja auch, ja, also wenn ich einen Bachelor habe, dann muss ich ja auch ein Gymnasium gehabt haben. Also ist das ja schon die Voraussetzung für das. Also brauche ich eigentlich den ganzen Rest gar nicht. Und auch gewisse Stellen, die irgendwie nicht zur Stelle selber, wo man sich bewirbt, gepasst haben, hat sie auch irgendwie ausgelassen oder irgendwie einfach extrem gekürzt und nicht noch mit Bullet Points oder was auch immer die Tätigkeiten detailliert aufgeschrieben. Das fand ich irgendwie auch noch, also jetzt für den anderen Lebenslauf, den ich machen werde, für die Privatwirtschaft werde ich da sicher auch ein bisschen kürzen, so auf 2 Seiten oder so.
Also, nachdem ich jetzt noch das Update zur Redewendung geben möchte, die heißt auf Deutsch friss, Vogel oder stirb, meine letzte Frage an dich, Tatjana, zum Abschluss. Mhm. Was nimmst du jetzt aus diesem Gespräch mit Caroline für dich mit für die nächsten Monate oder für die nächsten Bewerbungen, die du irgendwann dann machen wirst, musst?
Ja, also mich auf möglichst vielen Jobportals anmelden. Das ist sicher was ich machen werde. Also nicht, dass ich das jetzt schon nicht mache, aber genau das werde ich sicher machen. Dann halt natürlich auch darüber reflektieren, was ich überhaupt suche, was ich will. Und ich weiß schon ungefähr, was ich will, aber das ist nicht realistisch. Oder irgendwie, also ja, keine Ahnung, es gibt irgendwie so 1 oder 2 Stellen. Ja, genau. Und ja, aber was ich halt auch schon mache, also dass ich so CVs oder so mir anschaue und schaue, okay, wie sind die dann in diese Position gekommen, die ich möchte und welche Karriereschritte haben sie gemacht? Also sicher solche Dinge, ja. Und natürlich, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es wird mir dann so wie bei dir gehen, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe, jetzt beim Abschluss vom Doktorat mich noch mega groß mit dem Stellenmarkt zu beschäftigen. Ja, es muss dann leider halt auch so nebenbei sein, aber ich habe schon mega viel vorbereitet. Also ich bin eigentlich dort gut aufgestellt. Und ich könnte sicher das mit diesen Job-Abos und Alerts könnte ich noch ein bisschen verbessern.
Ja, und ich glaube, wie so oft bei vielen Dingen, ja, Vorbereitung ist wichtig, Planen ist wichtig, aber es ist halt nur zu Teilen ein planbarer Prozess.
Ja, und auch nicht vernachlässigen soll man das eigene Netzwerk. Weil ich habe jetzt auch gerade letztens wieder von einer Kollegin erfahren, ja, die machen das da und da, ich war an diesem Event, bla bla bla. Und ich so, ah, die machen das, ah, okay, das wäre auch so ein zukünftiger Arbeitgeber von mir. Also weißt du, irgendwie, also das ist wirklich immer so schön offen haben und einfach mit verschiedenen Personen reden.
Ja, dann wäre wohl Zeit für die berühmten Schlussworte von Tatjana.
Genau. Also, ich möchte gerne der Universität Bern und der Visa-Fakultät für Funding danken und auf die Spotify-Kommentarfunktion hinweisen. Schreibt doch uns rein, welchen Gast wir als nächstes einladen sollen. Und Nick hat ja auch die E-Mail-Adresse erstellt, also die wird auch in den Shownotes sein, wie alle Informationen, worüber wir auch immer gesprochen haben.
Genau, wir haben noch 0 E-Mails, also ist noch Luft nach oben. Momentan weiß ich niemand von der E-Mail-Adresse.
Ja, die ist auch noch nicht veröffentlicht. Also, wir haben noch 0 E-Mails. Ich habe die E-Mail-Adresse letzte Woche erstellt und der Podcast dazu kommt dann in 1,5 Monaten.
Ja, trotzdem. Ich finde, fürs Protokoll ist das wichtig. Nein, und was ich noch sagen möchte, vielen, vielen herzlichen Dank hier auch noch einmal an Caroline Ketting, die ich hoffe, auch für euch alle noch viele spannende Infos und Erfahrungen mitgeben konnte, die zumindest mir geholfen hätten, wenn ich sie vor 3/4 Jahren gehabt hätte und nicht jetzt.
Genau, ja super, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.